Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, hallo, herzlich willkommen zur heutigen letzten Veranstaltung hier im TAZ-Studio. Mein Name ist Katrin Gottschalk, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin der TAZ und habe die Ehre, jetzt hier dieses Gespräch mit Michael Sontheimer zu meiner Linken und Peter Wensierski zu führen. Es gibt gleich noch ein eindrucksvolles Einstiegsvideo, aber ich würde ganz am Anfang kurz einfach was zu den beiden Herren sagen. Michael Sontheimer ist einer der TAZ-Gründer, war selbst auch mal Chefredakteur der TAZ und ist jetzt seit 2008 Mitglied im Kuratorium der TAZ-Panther-Stiftung für kritischen Journalismus. Und genau, du bist seit der Gründung dabei und...
Jetzt hat er graue Haare bekommen.
Genau. Michael Sontheimer ist der TAZ immer noch verbunden, aber ist mittlerweile schon lange Redakteur beim Spiegel. Und ich nehme an, habt ihr euch im Spiegel kennengelernt? Oder?
Oder bei Straßenkämpfen? Michael, da kriegt man das nicht so schnell mit, ne? Ich glaube, im Spiegel, ne? Und wir haben gemerkt...
Richtig, wir sind schon seit Urzeiten beim Spiegel, muss man sagen. Also ich glaube, seit 23 Jahren, du noch ein Jahr mehr oder so. Also wir sind da gewissermaßen schon Fossile, haben aber unsere Themen eigentlich mitgebracht. Denn ich habe erst für die TAZ gearbeitet, dann für die Zeit. Du hast für Kontraste gearbeitet, ein Fernsehmagazin. Du hast da über die DDR-Opposition berichtet. Ich habe in der Zeit geschrieben über die Hausbesetzer 1981 in West-Berlin. Also sozusagen die Themen, um die es in diesem Buch geht, sind uns nicht ganz neu gewesen, als wir angefangen haben.
Genau, und wir fanden uns irgendwie nett und sympathisch und irgendwie kam Micha mal abends bei mir ins Zimmer, als wir schon seit Wochen über den Tod von Benno Ohnesorg recherchiert hatten und wir fanden, dass irgendwie noch ein paar mehr Ereignisse in Berlin waren, die man mal aufschreiben müsste, die man mal festhalten müsste, weil viele auch schon wieder vergessen haben, was war da eigentlich 1967 mit Benno Ohnesorg in West-Berlin. Also viele Leute, die jetzt neu nach Berlin gekommen sind, sowieso, aber auch viele andere der jüngeren Generation konnten mit den Namen gar nichts mehr anfangen, haben wir bei der Recherche gemerkt. Und so kam die Idee zustande, dass man mal eine Art Reiseführer für das revolutionäre oder rebellische Berlin machen musste, um an bestimmte Geschichten zu erinnern, die in dieser Stadt mal stattgefunden haben. Und
naja, ich wollte noch ganz kurz Peter vorstellen. Also ich meine, es ist schön, dass ihr euch beim Spiegel...
Unvorgestellt geredet habt.
Also ich meine, schön, wir wissen, ihr habt euch beim Spiegel kennengelernt. Peter Wensierski arbeitet auch beim Spiegel und war aber sozusagen 1979, während Michael Sontheimer die TAZ gegründet hat, da fing die Zeit an als Korrespondent in der DDR. Und da hast du ganz viel miterlebt, ganz viel recherchiert, ein Wissen, aus dem du immer noch auch für deine Bücher schöpfst.
Naja, 1979 war es in West-Berlin eher etwas mau mit der Revolte, für kurze Zeit zumindest. Und in Ost-Berlin und in der DDR begann das alles und war sehr spannend. Ich tauchte sofort von Anfang an als Westjournalist in so eine rebellische Jugend- und Subalternativszene ein. Und es gab wahnsinnig viel zu beschreiben, viel mehr als Journalist aus dem Osten zu berichten als aus dem Westen. Es änderte sich dann später, ich ja, ruhig Blut. Der Westen holte dann wieder nach und dann zog der Osten wieder nach. Wir werden darüber noch reden und das waren die Anfänge, ja.
Genau, aber du konntest nur bis 85 im Osten arbeiten, weil du dann ein Arbeits- und Einreiseverbot von der DDR bekommen hast.
Ja, zum Glück wurde ich da nicht inhaftiert als Westjournalist, das ist richtig. Aber man hat als einfachste Methode gesagt, so und jetzt an der Grenze. Ich erinnere mich noch an diesen Grenzer, Herr Wensierski. Die Einreise in das Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik ist Ihnen nicht gestattet. Ich sagte, wie, war so, wieso? Es ist international üblich, darüber keine weiteren Auskünfte zu erteilen. Muss ich tatsächlich wieder zurückfahren und wie die DDR so war, ich konnte dann nochmal rein und nochmal berichten, aber dann war irgendwann endgültig Schluss. Und so ist das halt mit autoritären Staaten, noch heute. Also die Berichterstattung aus autoritären Staaten ist nach wie vor ein Riesenproblem und ich glaube, ein bisschen kann man da auch aus den vergangenen Erfahrungen, auch aus der DDR was lernen, wie man da so auch trotz Verboten eine gute Berichterstattung machen kann als Journalist. Das ist immer noch heute auch wichtig.
Genau, und in der DDR gab es auch Revolte, dazu dann mehr später im Gespräch. Und jetzt bitte der fulminante Film.
Schön laut. Das ist nicht laut.
Das ist gar nichts. Wir können ja selber singen.
Genießen Sie schon mal die Bilder und machen sich selber Ihren Sound dazu. Vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, es läuft eigentlich gerade Fehlfarben, es geht voran, Geschichte wird gemacht, wenn ich das mal so als Radiomoderator kommentieren darf, was ihr bei dem Fußballspiel da sehen. Und da singt Nina Hagen schon. Ich habe keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen.
Ne? Wartet mal, ich habe eine Idee, wir können das Mikro
ranhalten. Starte doch nochmal von vorne richtig laut mit dem Mikro, halt es ran und so viel Kabel, so viel Knöpfe und das muss doch irgendwie gehen. Komm, fang nochmal von vorne an, bitte. Der Ton. Du musst an den Lautsprecher rangehen. Meine Damen und Herren, es tut mir leid. Bei Revolten muss man auch viel improvisieren. Genau, kommentier doch ein bisschen.
Also das ist ein bunter Mix von, ja, hier sieht man Schlacht am Tegeler Weg, 60er Jahre. Das sind die Hausbesitzer 1981 in West-Berlin. Das ist Antje Krüger von der K1 auf dem Kuhdamm, 67. Fritz Teufel, so ein Happening zu dessen Freilassung. Das sind Feministinnen in 70er Jahren, 75 ungefähr. Dann Nina Hagen, Benno ohne Sorg, 2. Juni 1967. Haschrebellen, dann Mauerfall und Rio Reiser singt. Was singt er denn eigentlich? Macht kaputt, was euch kaputt macht, glaube ich, singt er. Das ist Ulrike Meinhof am 1. Mai, zwei Wochen bevor es in den Untergrund ging, Georg von Rauchhaus, Demo und der abgebrannte Bolle. 1. Mai 1987 in Kreuzberg.
Lieber nicht reinstecken
jetzt. Dann, keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist nochmal ganz früh 1964 gegen den Staatsbesuch von Tshombe diskutieren die Studenten.
Das sind die Drucker der Umweltbibliothek in Ost-Berlin, als die Stasi sie festnimmt. Eine Fahrraddemo in Ost-Berlin, die Umweltbibliothek und ein revolutionärer Aufruf, der verlesen wird. Wir haben hier Ost- und Westbilder gemischt. Das sind die Instandbesetzer in Kreuzberg, die ihre Dächer da in Ordnung bringen und gemeinsam auch nicht nur kämpfen, demonstrieren, sondern auch anders frühstücken als die Eltern.
Die Kommune 1 beim Frühstück.
Kommune 1, Frauen für den Frieden im Osten und das Georg von Rauchhaus, das besetzt wurde, eines der ersten besetzten Häuser, in denen Jugendwohngemeinschaften entstanden sind. Und anders als die schwarz besetzten Häuser in Ost-Berlin gab es immer wieder in West-Berlin Polizeieinsätze, zumal aber auch sehr plakativ oft besetzt wurde. Ich habe die gute Nachricht zwischendurch, dass wir zum Schluss das Video nochmal mit Ton zeigen können. Es ist nicht, bitte nicht reinstecken, Gottes Willen. Es knallt. Aber es knallt dann zum Schluss nochmal. Das Bethanien, ich habe damals selber in der Wrangelstraße in Kreuzberg gewohnt. In einem Flügel hat hier Rio Reiser spielt da, greift in die Gitarre und singt davon, dass die in den schärfsten Häusern wohnen, unser eins im letzten Loch. Da sah man auch gerade meine Wohnung oder den Flur meiner Wohnung in der Wrangelstraße. Und passend zum Text von Rio Reiser gibt es da noch einige Bilder von den, vor allen Dingen von den Kämpfen um besetzte Häuser zu sehen. Kriminelle Fluchtburg, aber auch das kollektive Zusammenleben in den Häusern, der Besetzerrat und viele Demonstrationen, die stattgefunden haben. Und wir sagen es laut, wir schreien es raus. Ihr kriegt uns hier nicht raus, eine der letzten Straßenschlachten. Das ist unser Haus, singt Rio Reiser. Das ist unser Haus, damit sind diese beiden letzten gezeigten Häuser gemeint. Und das sind die Häuser, die jetzt gebaut werden auf dem Gelände, das da immer wieder umkämpft war. Und dieser Konflikt ist natürlich heute in Berlin einer der größten Konflikte um Immobilien. Wem gehört die Stadt? Das ist so geblieben. So, Rio zieht sich zurück und wir zeigen dann das Video nochmal mit Ton und Musik zum Schluss für alle, die die bis zum Schluss aushalten. Danke für Ihre Verständnis.
Okay, das ist doch schon mal so ein guter Ausblick aufs Ende sozusagen. Ich würde natürlich so die kritische Frage stellt man klassischerweise dann erst so am Ende, aber ich würde vielleicht dann jetzt einfach damit einsteigen, weil ja dann auch die Neubauten in Berlin zeigt in dem Film. Ich habe sozusagen als interessierte junge Leserin mit dem Nachwort angefangen, weil ich natürlich gesehen habe, okay...
Ich glaube, also das macht ja die junge Journalistin mit dem Nachwort und dem Fazit anfangen, ne? Komm.
Weil ich natürlich gesehen habe, okay, das Cover ist schwarz-weiß, die Bilder sind schwarz-weiß und bis wohin geht's denn sozusagen? Und die Geschichte der Stadt Berlin als Stadt der Revolte endet Anfang der 90er. Und ich muss sagen, das Nachwort war so ein bisschen, also da geht es dann darum, dass jetzt sozusagen nur noch so die Karrierekinder in Berlin wohnen und die Expats, die sich nicht mehr für Revolte interessieren und so weiter. Und ich habe mich gefragt, wollt ihr die jüngeren Leute nicht ansprechen?
Also ich schreibe ja nicht Bücher, um irgendwen ansprechend oder nicht anzusprechen. Also ich schreibe
was
Bücher.
Was für ein Geständnis.
Ich schreibe Bücher, in Büchern schreibe ich das, was ich wichtig finde, was ich relevant finde. Und dann wird man sehen, wer sich dafür interessiert. Und eines muss man wirklich sagen, als jemand, der 1962 als Kind nach West-Berlin gekommen ist, West-Berlin war definitiv sehr viel anders als das heutige Berlin und zeichnete sich durch zwei ganz wesentliche Punkte aus, nämlich es gab keine Wehrpflicht, also alle Anarchisten aus Bayern, Schwaben, Nordrhein-Westfalen, sonst wo, kamen nach Berlin, der männliche Teil, und es gab keine Sperrstunde, das heißt, man konnte trinken rund um die Uhr. In Berlin gab es in keiner anderen westdeutschen Stadt, auch in keiner ostdeutschen, und das war ein Magnet. Und von daher hatte man in Berlin so ein Potenzial von unruhigen Geistern, vorwiegend männlich, und die sind das Potenzial der Revolten. Und heute kommen die Mädels mit ihren Gucci-Taschen aus Stuttgart und studieren an der Humboldt-Uni Jura. Und das ist schon mal ein ziemlicher Unterschied. Das heißt, die Soziologie, wenn wir jetzt auf die soziologische Basis, es gibt natürlich keine Untersuchungen, Revolte untersucht niemand, aber die Soziologie der Revolte, da braucht man junge, aufmüpfige Männer. Und der Nachschub ist, ja.
Endlich kommt Stimmung auf.
Ja, Entschuldigung.
Meine Damen.
Das sind die... Dagegen. Aber das sind die, die dann die Steine schmeißen, dann kommen die Medien an und finden die Steine irgendwie sexy, Gewalt ist immer eine gute Sache, und so wird dann was medial groß. Das heißt nicht, dass es nicht in Berlin auch die neue Frauenbewegung gab und die Feministinnen gab,
also,
aber so, ja. die Militanz auf der Straße haben immer diese bayerischen Anarchisten, die dann später wunderbar Karriere gemacht haben, viele von denen, die haben die verkörpert und reingebaut.
Wie kannst du, also ich meine, in Berlin, es gab den Protest der Geflüchteten am Oranienplatz, ja, wochenlang, den Protest der Olauer Straße, dann Aktionen wie Bisim Kiez, ja, wo Leute sich eben gegen die Privatisierung von Wohneigentum einsetzen. Es gibt die Feministin, die erst letztes Jahr eine Demonstration von sogenannten Lebensschützern gestoppt haben. Also ich frage mich halt, wie kann man das alles ausblenden und sozusagen so tun, wie als wäre jetzt alles irgendwie nur noch Gucci-Tasche.
Nein. Wir sind nicht die Richtigen, um über die Zeit von frühen 90ern. Wir schreiben ja über Dinge, bei denen wir selbst auch dabei waren. Und das heißt, wir wissen, was da passiert ist. Wir müssen es uns nicht als Nachgeborene irgendwann erschließen. Was passiert ist jetzt am Heinrichplatz mit den Flüchtlingen, das sollen die Leute irgendwann beschreiben. Ja, aber es dauert vielleicht noch ein bisschen Zeit, Historisierung braucht mal Zeit, die dabei waren und die das besser kennen. Also da fühle ich mich ehrlich gesagt nicht kompetent. Kann mir zwar alles erarbeiten, aber ich finde es immer noch sinnvoller, man schreibt über was, wo man viele Erfahrungen auch selbst gemacht hat.
Du musst ja nicht die Erfahrungen, die Leute jetzt machen, klein machen. Peter, vielleicht willst du ein
korrespondierendes Wort einwerfen. Ich bin ein bisschen anderer Meinung auch als Micha. Micha meinte in der Tat, auf den Fotos und auf den Videos sieht man natürlich immer die jungen Männer Steine schmeißen in erster Linie bei den Hauserkämpfen oder bei den Krawallen am 1. Mai, das ist schon richtig, aber wir beschreiben ja in unserem Buch auch wirklich die Rolle der Frauen in Ost- und West-Berlin, die Frauen für den Frieden im Osten, das erste Frauenzentrum, all diese Sachen, wo doch eine Menge bewegt worden ist durch Revolten. Es ist natürlich auch so, dass wir die letzten paar Jahre nicht beschreiben, also es geht bis in die 90er Jahre zwar rein, aber das, was jetzt gerade in den letzten 2, 3 Jahren, 4 Jahren passiert ist, das ist jetzt nicht Gegenstand des Buches. In der Tat machen wir so einen Bogen von 1965 bis, sagen wir mal, 94 etwa, 56 Geschichten, in denen wir schreiben, wo wir an Dinge erinnern, die wir subjektiv auch wichtig fanden. Und das sind viele, viele Sachen. Das beginnt mit dem Rolling Stones Konzert in der Waldbühne, wo wir eben mit Leuten, die dabei waren in der Waldbühne, noch gesprochen haben. Oder das Kapitel mit den Gammlern an der Gedächtniskirche, wo einem nochmal unheimlich viel klar wird, was war es für ein schreckliches Land, dieses die Bundesrepublik, aber West-Berlin auch, wo die Gammler beschimpft worden sind von den Passanten. Wascht euch erstmal, geht doch rüber, ihr langhaarigen Affen. Euch hat man wohl vergessen zu vergasen, ihr gehört ins Arbeitslager und so weiter. Und übrigens hat auch das Neue Deutschland solche ähnlichen Sachen geschrieben, also weil sie auch Angst hatten, dass der Funke da mit den langen Haaren überspringt. Und Leute in den Schulen wurden auch deshalb verfolgt, wenn sie sich so ähnlich kleideten wie Gammler. Und die sind ja dann auch in den Jugendwerkhof teilweise gekommen, solche Jugendlichen. Also dieses gemeinsame deutsch-deutsche Spießertum und dieses Ausgrenzen von anders geratenen jungen Leuten, das gab es auf beiden Seiten der Mauer und das ist interessant. Und wir haben mit den Gammlern zum Beispiel auch, die noch leben und die uns was erzählt haben, gesprochen. Micha hat den Shorty gesprochen. Dann kommen Geschichten davor, wie die damals einen Wettbewerb in der Hasenheide gemacht haben über die längsten Haare und so. Das ist interessant, das ist deutsche Geschichte von unten, das ist deutsche Geschichte, die sonst nirgendwo zu lesen ist, in keinem Schulbuch. Und natürlich gehört auch die Gründung des Frauenzentrums dazu, wo die Frauen uns aus ihren privaten Alben die Fotos gegeben haben, wo sie die ersten Karatekurse machen und der erste Schwulenbuchladen, der erste Kinderladen und der erste Kinderladen in West-Berlin, aber wir haben genauso gut den Kinderladen in Ost-Berlin beschrieben. Also uns war sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass auf beiden Seiten der Mauer über viele Jahre so ein bisschen ähnliches Gehen bei jungen Leuten vorhanden war. Das hat sich zwar anders ausgedrückt und die Sachen haben sich oft unterschiedlich entwickelt, aber es gibt auch wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten und Bezüge. Also zum Beispiel diese Helmaktion 1968, die der Schriftsteller Klaus Schlesinger gemacht hat, wo die nach den Schüssen auf Rudi Dutschke gedacht haben, wir müssen was auch mit den linken Freunden in West-Berlin machen und was für die machen. Haben sie Geld gesammelt, haben Motorradhelme gekauft und PVC-Anoraks gegen die Polizeiknüppel West, gegen die Wasserwerfer West. Und die APO-Freunde von ihnen sind rübergekommen, haben sich in der Sophienstraße, in einem ehemaligen leerstehenden alten Milchladen, wo die ganzen Helme da gesammelt wurden. Was? Ja, also die haben sie sich abgeholt und man sieht auf den Fotos der APO oft diese komischen Motorradhelme heute noch. Und auch die PVC-Mäntel. Und das ist ein bisschen ein Geheimnis, das wir da gelüftet haben, endlich in dem Buch, woher die kamen, woher die gingen. Und da gibt es viele Ost-West-Bezüge mehr, die wirklich spannend sind. Bis heute, bis zum Fall der Mauer praktisch auch.
Die, also genau, sozusagen, das war jetzt gerade der Einstieg. So, warum müsst ihr moderne Geschichte jetzt so klein machen? Aber prinzipiell ist das Buch natürlich wahnsinnig interessant aufgrund der ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Und eine der interessantesten Geschichten, finde ich, ist die von Bettina Wegener, die ja auch sozusagen mit dieser ganzen Apohelm-Geschichte verbunden ist. Und ich wollte euch fragen, wenn ihr jetzt sozusagen einen Ort, eine Geschichte rausziehen müsstet. Bei dir klang das jetzt so ein bisschen durch, aber ist jetzt vielleicht auch mein Blick, aber sozusagen, wo würdet ihr sagen, weiß nicht, das ist vielleicht eine Geschichte, die ihr vorher gar nicht auf dem Schirm hattet, die euch dann so zugeflogen ist oder wo ihr sagt, die steht für was ganz Besonderes.
Also, wenn du Bettina Wegener erwähnst, da muss man auch wissen, dass wir dann privaten, persönlichen Zugang, ich habe mit Klaus Schlesinger, dem Mann von Bettina Wegener, eine Wohnung, so schwarzwohnungsmäßig besetzt in Ost-Berlin 1990. Ich kannte natürlich Bettina Wegener, Peter kannte Bettina Wegener auch aus seiner Arbeit. Und wir haben auch teilweise die Auswahl danach getroffen, welche Leute kennen wir eigentlich oder mit denen kann man anders sprechen, die sind offener. Und es ist keine Enzyklopädie, da hätten wir statt 500 oder 450 Seiten dann irgendwie, 1000 Seiten machen können. Wenn es um Lieblingsorte geht, ein Ort, den ich kannte, weil ich als Schüler in West-Berlin da auch mal rumgehangen bin, ist die Teestube in der Xantnerstraße Nummer 9. die kennt kaum jemand. Also weil die ist nicht beschrieben. In dieser ganzen 68er Erinnerungsliteratur wird ja über Politik geschrieben, nicht über kiffende Hippies, die da rumsaßen. Und da ist es mir... Das ist in Xantnerstraße, ist in Wilmersdorf am Olivarplatz. Und da ist es eben, ich kannte Hannibal, den Haschrebell. Das war so ein Mensch, der war halt in 60er Jahren da bei diesem Zentralrat, der umher schweifende Haschrebell. Der kannte den Besitzer der Teestube, der inzwischen in Pankow wohnt und mit SUV rumkurfte. Und dann sind wir da hingefahren und haben uns das halt angeguckt. Das ist so ein Ort, ein vergessener Ort. Eigentlich im Grunde geht es ja so, dass wir eine Topografie oder dass wir bestimmte Ereignisse, Menschen wieder auf die Landkarte Berlins, auf die Landkarte der Erinnerung bringen wollen.
Also das Buch, die Kapitel haben immer die Straße und die Hausnummer. Und es gibt auch im Umschlag, wir haben natürlich professionell, wie wir sind, leider kein Buch hier, aber es gibt auf dem Umschlag auch eine Landkarte, wo man die einzelnen Zahlen sieht zu den Kapiteln, wo überall sich das verteilt, in West- und Ost-Berlin. Und man kann, wenn man will, unser Buch auch als Reiseführer mal mitnehmen in Berlin, das nachlesen, was unter bestimmten Häusern, an denen heute junge Leute vielleicht achtlos vorbeigehen, was da alles für irre Geschichten gewesen sind. Und ist schon bemerkenswert, wo überall was gewesen war. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, was meine Lieblingsgeschichte ist. Also ich habe mich da in verschiedene Geschichten verliebt. Das ist einfach in Ost und West schon klasse, was da alles gelaufen ist und was man eben nicht vergessen sollte. Und wir schreiben ja von kleinen Revolten, die auch gescheitert sind oder die schlecht verlaufen sind. Aber viele haben eben ihre Spuren hinterlassen, haben die Gesellschaft verändert, haben das ermöglicht, was unsere moderne Bundesrepublik ist. Und wenn wir heute wieder erleben, wie Leute das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen, das ist einfach irre. Wenn sie wollen, können Sie morgen Abend auf die Veranstaltung kommen, die wir hier zu dem Buch machen. Da zeige ich mir auch nochmal dieses Gammler-Video von damals. Also das sind so die Fantasien von manchen Rechten heute, wie man also andersdenkende, anders aussehende Menschen aus unserer Mitte verbannen will. Also das ist tief drin, dieses Gen der Revolte ist in der Stadt drin, aber das Gen solcher Meinungen ist auch leider tief in beiden Teilen Deutschlands drin gewesen und leider immer noch drin.
Wie war das denn bei dir? Du hast, also ich nehme mal an, dass du die Kapitel über den Tunix-Kongress 78 geschrieben hast und auch über die Taz in der Suarezstraße. Schreibst du das einfach auf oder versuchst du dann sozusagen nochmal mit Leuten zu reden? Ist es so richtig, wie ich es gerade erinnere oder fehlt da eigentlich ein Stück?
Also die Arbeitszeit war relativ simpel. Ich habe alles, was über West-Berlin und Ost-Berlin nach dem Fall der Mauer geschrieben und Peter hat alles, was mit DDR und DDR-Opposition zu tun hat, geschrieben. Und ich habe natürlich angefangen zu recherchieren. Zum Beispiel, da geht es um einen Laden in der Suarezstraße, in dem hat sich die Berliner Initiative für die Gründung der linksradikalen Tageszeitung getroffen, Suarezstraße 41. Naja, da bin ich dann zu Ströbele gegangen und der hat in seinem Büro noch so 10 Ordner und da habe ich den Mietvertrag gefunden von diesem Laden. Jetzt weiß man also, der hat damals 345 Mark gekostet, war so und so groß. Die Erinnerung, dass wir den selber renoviert haben, habe ich natürlich noch, aber ich versuche das dann immer natürlich durch Dokumente zu unterfüttern. Und es gibt ja Historiker, die sagen, die schlimmsten Feinde der Wahrheit sind die Zeitzeugen, die erinnern sich immer falsch. Es gibt im ersten Kapitel Konzert der Rolling Stones 1965 in der Waldbühne sagen immer die ganzen Freaks von damals, die Stones-Fans, das war irre teuer und deshalb mussten wir das stürmen, das hat 20 Mark Eintritt gekostet. Aber ich habe irgendwann eine Eintrittskarte gefunden, das hat 6 Mark Eintritt gekostet. Also man muss natürlich immer der Erinnerung misstrauen, aber gleichzeitig erinnern auch Leute, Peter hat es genannt, Shorty, der Wettbewerb, wer hat die längsten Haare, der Gammler in West-Berlin, Shorty hat mit 52 Zentimeter den dritten Platz gemacht, ist heute noch stolz drauf. Und solche Dinge, die haben nur Menschen in Erinnerung. Also das geht um die Kombination.
Ihr habt 2009 angefangen, da wirklich so ein bisschen mehr zu recherchieren, zumindest steht das so im Buch. Ja. Und ihr habt dann nochmal eben mit Leuten gesprochen, in Archiven irgendwie so rumgeschaut. Wie blicken denn die Leute sozusagen von damals jetzt auf die Zeit? Also ist es so ein melancholischer Blick? Ist es vielleicht auch so ein Blick, war irgendwie auch Quatsch?
Also das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung bei der Recherche, dass die allermeisten Leute sich ziemlich positiv erinnern und sagen, also damals die Besetzung des Rauchhauses, damals hat gesagt Marina Müller, damals aus einer Arbeiterfamilie kommend Lehrling, sagte, ich habe damals gelernt, dass wir uns wehren können, dass man was machen kann, dass man, wenn einem was nicht passt, was dagegen tun kann. Und das ist eine Erfahrung, die trägt dich durch dein ganzes Leben auf eine Art und hilft dir auch in anderen Situationen, wenn du wieder in ähnliche Situationen kommst, dass du die Erfahrung machst, wir können sogar Erfolg haben. Also im Georg von Rauchhaus, das wurde dann nach relativ kurzer Zeit legalisiert, da sind heute noch Randständige, in Anführungszeichen Jugendliche, die da wohnen. Und das ist eigentlich, also es gibt natürlich die Idealisierung der Jugend und was man so zwischen 20 und 30 macht, findet man später so im Gnädigenlicht der Nostalgie dann gut. Aber das ist eigentlich eine tolle Erfahrung, dass die meisten gesagt haben, es hat sich gelohnt und es war wirklich eine interessante, aufregende Zeit.
Ich glaube, dass wir die Situation immer wieder haben in der Gesellschaft, dass man sich gegen Dinge wehren muss. Das bewegt viele Menschen. Wie wehren wir uns heute gegen bestimmte Dinge, gegen bestimmte Missstände, gegen politische Fehlentscheidungen? Und das ist eine immer aktuelle Frage. Und es ist natürlich wichtig, dass man weiß, was ist denn da in der Vergangenheit gelaufen? Wann war etwas erfolgreich? Wann war etwas schiefgelaufen? Wann ist etwas in die Irre gelaufen, völlig fehlgeleitet? Weil Revolten können natürlich auch sehr böse enden. Sie können auch erfolgreich enden und man kann eine Menge daraus lernen. Und ich glaube, in West- und Ostberlin, die Leute, die in den 56 Geschichten in dem Buch vorkommen, die hatten auch was gemeinsam. Bei aller Unterschiedlichkeit haben sie so eine Sehnsucht gehabt nach etwas anderem als den Westen und auch nach etwas anderem als den Osten, so wie sie ihn kannten. Und das verbindet auch viele. Also ich habe bei den Gesprächen immer so gemerkt, auch Mensch, da gab es ja viel mehr Connections, viel mehr gegenseitige ja, Aktivitäten, Einflussnahmen. Also Ulrike Popper hat einen Kinderladen in Ostberlin 1980 gegründet, was echt schwierig war, sowas zu machen. Es war ja natürlich überhaupt nicht möglich eigentlich. Trotzdem haben sie es gemacht, weil sie inspiriert waren von der antiautoritären Erziehung im Westen. Und gegen diese autoritäre Kollektiverziehung im Osten machen wollten. Der Kinderladen hat 3 Jahre immerhin existiert. Natürlich nicht offiziell. Aber dann wurde er zugemauert. Und die ganze Geschichte ist noch viel spannender, wenn man die liest. Aber da sind so Sachen, ja, die zeigen, dass auch manchmal einzelne, 1-2 Leute nur die Ideen haben müssen, die Initiative entfalten müssen, um ja, etwas anders zu machen und auch um ein Beispiel zu geben, andere mitzureißen aus einer Resignation, dieser Haltung, ach, man kann ja doch nichts ändern. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die man vielleicht nach der Lektüre des Buches in den Geschichten entnehmen kann, dass sich das schon lohnt und sich einzusetzen und was zu verändern, dass der Kapitalismus genug schlimme Dinge hervorgebracht hat, dass es genug Dinge gibt, gegen die man sich heute zur Wehr setzen kann, auch mit den moderneren Mitteln, auch mit den moderneren Kommunikationsmitteln, die wir heute haben. Aber es ist ganz schön, diese Erfahrungen darauf zurückzugreifen. Und das ist sozusagen auch, ja, eine gute Ergänzung für alle Leute, die nicht wissen, was da mal gewesen ist, wenn sie das jetzt lesen. Probleme von heute zu lösen auch. Ja. Sonst hätten wir es nicht geschrieben.
Ja. Das ist jetzt sozusagen eine sehr schöne Vorstellung, sozusagen Leute, die an der Revolte beteiligt waren und haben dann sozusagen so einen positiven Referenzpunkt in der Vergangenheit. Mich würde interessieren, es gibt ja sozusagen auf beiden Seiten, Ost wie West, also zum Beispiel 78, Taz und so weiter, die Leute, die da in der Bewegung beteiligt waren, das sind ja Leute, die heute mitunter bei Querfront mitlaufen und auch neurechten Gedankengut nicht abgeneigt sind. Und genauso sozusagen kennt man ja auch die Geschichten von widerständigen Bürgerrechtlern aus der DDR, die heute die AfD unterstützen, sind euch denn solche Geschichten untergekommen?
Also das fängt ja bei Horst Mahler an, dem Anwalt der Studentenbewegung, der heute ein Holocaustleugner ist. Aber jetzt mal Karl Valentin zitiert, mit Schwund musst rechnen. Also es gibt immer so ein paar, und das lässt sich nur individualpsychologisch erklären, die dann völlig abdriften und ganz nach rechts gehen. Bernd Rabehl vom SDS, das Gleiche. Aber das ist eine kleine Minderheit und die interessiert mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so sehr. Und es sind aber in diesem Buch tauchen auch Leute auf, die eine ungeheure Wirkung hatten und eigentlich sich treu geblieben sind. Also Helke Sander zum Beispiel, inzwischen 81 Jahre alt, hat mit 30 in Frankfurt auf dem SDS-Delegiertenkonferenz eine Rede gehalten, die mit Fug und Recht als das Manifest der neuen Frauenbewegung gilt. Und wenn man sich mal anguckt von all diesen Ideen aus den 60er Jahren, dann ist natürlich, auch weil es einfach die größte Resonanz hatte, ist die neue Frauenbewegung mit dem, was sie bis heute erreicht hat, ganz, ganz wichtig und viel wichtiger als irgendwelche Verrückten, die da nach rechts gegangen sind. Und das finde ich eigentlich auch schön, das ist an manchen Punkten so sichtbar. Es gibt schon so Kontinuitäten, also es ging in den 60er Jahren los, aber personell, aber auch so gedanklich geht es eigentlich bis heute. Und es gibt Verbrüche und dann...
Naja, ich würde mal ein bisschen was anderes noch sagen, Micha. Es ist schon interessant zu sehen, dass bei bestimmten Rebellen, bei bestimmten Revolutionären und auch Revolten Dinge falsch angelegt sind. Es gab eben Dieter Kunzelmann, es gab diese Bewegung 2. Juni, die dann eben auch antisemitische Elemente hatte. Man war für die Palästinenser und in der DDR war die Staatsregierung auch dafür. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die RAF in der DDR eine Heimat gefunden hat, Teile der RAF. Also man kann ja aus der Geschichte auch von Fehlentwicklungen lernen und diese Fehlentwicklungen gibt es auch heute. Ich finde auch, also dass das, was jetzt in den Medien in den letzten Monaten so zu lesen war, dass da einzelne Leute aus einer linken Bewegung plötzlich rechts geworden sind, das ist normal, dass aus großen Bewegungen, aus Rechten werden, weiß ich nicht, werden da seltener Linke oder was, aber gibt es ja auch, 88, 89 sind in der DDR oft aus Punks Skinheads geworden und so. Also das muss einen nicht erschrecken, das sind Prozesse, die gibt es, muss man sehen, kann man auch beschreiben, werden auch beschrieben, aber was ich sagen wollte ist, dass man eine Menge aus diesen Geschichten lernen kann, auch heute, weil wenn ich mir die Linke als Partei zum Beispiel angucke mit ihrer, wie soll ich das sagen, Nähe zu Putin oder also in einer Zeit, wo eigentlich klar ist, dass es nicht geht, dass die Sowjetunion in Syrien bombardiert, ich sage jetzt mal möglicherweise Leute mit Gift umbringt, dann darf man nicht so wie damals zum Beispiel, wie damals die Palästinenser, sag ich mal, nicht nur verherrlicht worden sind, sondern ist ja auch zur Ausbildung dorthin gegangen, um hier bestimmte Revolteideen in der Bundesrepublik durchzusetzen und hat sich da in Palästina ausbilden lassen, von der DDR unterstützen lassen, dann könnte man ja sagen, liebe Leute, heute läuft vielleicht bei euch auch was falsch, wenn ihr so drauf seid. Also das finde ich ganz interessant, wenn man diese Geschichten so sieht. Ich habe manchmal so ein Aha-Erlebnis gehabt und dachte, oh, es ist wirklich so wie heute. Ja? Und da gibt es interessante Parallelen. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt.
Das Buch endet, wie gesagt, Anfang der 90er. Ich glaube, die Überschrift ist Letzte Schlacht, Mainzer Straße, mit dem traurigen Schlusspunkt, dem Tod von Silvio Meyer, der von Rechtsradikalen erstochen wurde. Ich habe mich gefragt, sozusagen, es gab die Hausbesetzerbewegung in West-Berlin, es gab dann die Bewegung in den 90ern in Ost-Berlin. Hätte daraus nicht noch mehr entstehen können? Oder ist daraus mehr entstanden, was sozusagen jetzt aber keinen Eingang in euer Buch gefunden hat?
Ich meine, eine interessante Feststellung bei der Recherche zu diesem Buch war, es gibt keine Theorie der Revolte. Es gibt so ein bisschen marxistische Revolutionstheologie von Lenin bis sonst wohin, aber Revolte ist so eine Fußnote bei Hannah Arendt oder wie gesagt bei den marxistischen Theoretikern. Und ich glaube, eins muss man auch sagen, es lassen sich keine Gesetzmäßigkeiten entwickeln, dann und dann revoltiert irgendjemand, sondern Revolten haben, das ist so eine Eigenheit von ihnen, kommen unvorhergesehen. Ende 1967 gab es einen Bericht in der Deutschen Wochenschau über die deutsche Jugend. Die deutsche Jugend ist sauber, hieß es da. Sie steht nicht in Opposition zum Staat und Regierung. Naja, und ein halbes Jahr später war in West-Berlin die Hölle los. Also man kann das alles nicht, man kann keine Gesetzmäßigkeiten ableiten. Und das Absurde ist ja auch, wenn man sich heute Berlin anguckt mit den wahnsinnigen explodierenden Mieten, dann sagen alle Leute, warum gibt es denn heute keine Hausbesetzer, warum passiert denn nicht mal irgendwas? Es passiert aber nichts. Das heißt, der Problemdruck oder Probleme führen nicht automatisch zu Revolten. Es gibt kein mechanisches Geschichtsmodell.
Und ich habe eine gute Nachricht. Wir können das Video nochmal mit der Originalmusik aus den 70er, 80er Jahren nochmal hören und von den Bildern uns ein bisschen inspirieren lassen.
Okay, also ich würde sagen, dann stelle ich noch eine letzte Frage und dann steigen wir mit dem Film aus. Natürlich ziehe ich jetzt den Kreis zurück zum Anfang. Was ist denn eine interessante Geschichte, eine, die nach Revolte riecht? Vielleicht noch keine, nach eurer Einschätzung, Revolte ist, aber ja doch vielleicht so einen Geruch hat seit 1990 in Berlin.
In Berlin? Micha.
Ja. Nein, das Problem ist in Berlin derzeit, dass sowas wie Hausbesetzungen, ja, ist an sich ideal. Man erobert ein bestimmtes Territorium, dann kommt die Staatsmacht, muss kommen, um die Gesetze durchzusetzen. Schon gibt es einen Konflikt, dann gibt es Demos, werden welche eingesperrt, gibt es neue Demos und so weiter. Das schaukelt sich dann so hoch. Ja. Jetzt gibt es natürlich in Berlin die Besetzung des O-Platzes durch Flüchtlinge. Ja. Fand ich, war eine wichtige Aktion, weil sie eine Diskussion in der Stadt selbst dann provoziert hat. Aber ich sehe im Augenblick, also oder sehe in der Zeit jetzt nicht eine Bewegung, so wie die 68er-Bewegung oder die Hausbesitzer-Bewegung, die sie auch als solche versteht und dann irgendwelche Räte gründet. Das gab es in der Form nicht, sondern es gab mehr so eine Zersplitterung in ganz viele, auch sehr gute Initiativen.
Naja, wir leben jetzt in Zeiten der Großen Koalition und es gab natürlich auch 1967, 68 eine Bewegung, die sich nannte außerparlamentarische Opposition. Und ob wir nun Herrn Lindner mit der FDP die Opposition überlassen oder ob man nicht auch mehr außerparlamentarische Opposition macht, ist sicher eine Frage, die im Raum steht. Und es gibt natürlich heute andere Formen, andere Mittel. Wir beschreiben ja auch Sachen, die auch mit legalen Mitteln zum Beispiel erreicht haben, dass in Berlin ein riesiges Areal, der ehemalige Tempelhofer Flughafen, nicht bebaut wird und von den Menschen genutzt wird für ihr Leben in einer einzigartigen Art und Weise. Wenn Sie mal nach Berlin kommen, schauen Sie sich das Tempelhofer Feld an, es ist Wahnsinn. Wäre aber normalerweise bebaut worden. Die Investoren standen schon gierig da und wollten da dicke Luxusvillen und sonst was bauen, ja. Und das ist verhindert worden, legal mit einem Volksentscheid. Aber es muss immer Leute geben, die das anrühren. Von alleine wäre der auch nicht gekommen. Und es ist auch nicht sicher, ob das immer so bleibt mit diesem Feld und vielen anderen Dingen in der Stadt. Mediaspray zum Beispiel ist gescheitert in gewisser Hinsicht. Das Ufer wird da bebaut. Das ist einer der größten Skandale für mich, dass direkt neben der Oberbaumbrücke Living Levels gebaut wird. Ein Hochhaus über 10.000 Euro der Quadratmeter für die Wohnung an irgendwelche Leute in der Welt verkauft werden. Bauherr ist ein, im Todesstreifen, ein ehemaliger Stasi-Mann. Ja, der also geschickt nach der Wende zum größten und teuersten Immobilienbauer in Berlin geworden ist. Das ist schon ziemlich irre, dass solche Sachen dann passiert sind und Mediaspray zum Beispiel das nicht verhindern konnte, dass das da jetzt immer weiter bebaut wird. Also es gibt da viele Gründe und viele Dinge, die da im Moment passieren können. Und wer hätte denn dann gedacht, dass zum Beispiel auch nochmal Männergewalt, Frauen plötzlich wieder ein Thema ist mit MeToo? Obwohl wir auch schon das öfters hatten. Und hier ist ja auch ein Transparent gleich nochmal zu sehen. Das ist eine Demo von 1975, 76, wo das Thema auch schon da war. Also manchmal müssen die Themen ja auch mehrmals durchgekaut werden, bis die Frauen zum Beispiel endlich Erfolg haben. Und den haben sie ja im Laufe der Jahre nun wirklich auch erreicht. Und das gilt auch für andere Dinge. Und da muss man sich jedenfalls nicht die Hände in den Schoß legen, sondern sich auch schon aktiv einmischen. Das ist, glaube ich, klar. Und wenn man die Geschichten in dem Buch liest, denke ich, vielleicht legt der eine oder andere dann das Buch weg und denkt, ja, so handeln wie die. So, jetzt geht's los, ich gehe mal raus, ich gucke mal, wo noch jemand ist, mit dem ich einen Plan aushecke und den ich dann nicht nur als Plan stehen lasse, sondern wo ich mich engagiere und den realisiere. Also das glaube ich ganz sicher. Und wenn es nicht unser Buch ist, sind es vielleicht andere Sachen, die Anstoß geben können, ne? Geschichten in der Taz zum Beispiel.
Vielen Dank. Ich kann das Buch empfehlen, bis auf das Nachwort, und freue mich jetzt auf den Film mit Ton.
Danke. Vielen Dank für Ihr Interesse und dass Sie zugehört haben. Ja. Schauen wir mal. Schön laut. Geht doch.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Berge explodieren, Schuld hat der Präsident, es geht voran. Meine Pflicht als Atmen. Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht.
Was kaputt was? Euch kaputt machen. Was kaputt was? Euch kaputt machen. Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keine Sklaven sehen und über sich keine Herren. Drum ist wohl rein, drum ist wohl rein. Nur dein Platz, Genosse, ist. Reih dich ein in die Arbeit, ein Einsbund, weil du auch ein Arbeiter wirst.
Letzten Montag traf Menschmeier in der U-Bahn seinen Sohn. Er sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Menschmeier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Betanien steht endlich wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wollen in den schärfsten Willen und seien zum letzten Loch. Wenn die das Rauch aus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, was auf ihre Fingerlein. Und ich schrei schon laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch erstmal Schmidt und Brest und Bosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien zu laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch erstmal Schmidt und wie sie alle heißen.
Und wie sie alle heißen. Genau, und Sie sind herzlich eingeladen, morgen um 19 Uhr in das neue Schauspiel in Leipzig-Lindenau. Da machen wir eine richtige Buchpremiere und es geht ein bisschen länger und es geht über in ein Fest des Christoph-Links-Verlages, das dieses Buch ermöglicht hat. Und die Berliner Buchpremiere nächste Woche am Mittwoch um 20 Uhr im Pfefferberg-Theater in Prenzlauer Berg, wo auch viele der im Buch beschriebenen, inklusive Shorty, dem Gammler und was weiß ich wen, alle auch anwesend sein werden. Viele auch aus der Ost-Berlin, die da auch so rebellisch drauf waren, sind Sie auch herzlich willkommen und morgen hier in Leipzig. Vielen Dank an die Taz, dass wir hier sein durften. Bitte schön.
Ich war schon fertig. Danke. Ja, danke.
Buchmessefunk. Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.